Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 261. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der den uneigennützig Spendenden verheißt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Diejenigen, welche ihr Gut auf dem Wege Gottes hingeben und ob dessen weder Ansprüche geltend noch Vorhaltungen machen. Ihre Belohnung bei Gott ist gewahrt und weder Angst noch Kummer wird über sie kommen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 19. Juli 2022, gleich dem 28. Tir 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Kasim, Friede sei mit ihm. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Israel – Papiertiger. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt. Jede Militäraktion in Nordsyrien schadet gesamter Region und nützt Terroristen. Iran. USA müssen überzogene Forderungen beiseite legen und endgültige Einigung zu erzielen. Barham Saleh, Iran ist effektiver Akteur in Region. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt, jede Militäraktion in Nordsyrien schadet gesamter Region und nützt Terroristen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Sayyid Ali Khamenei erklärte, dass jede Militäraktion der Türkei in Nordsyrien Syrien und der gesamten Region definitiv schaden und stattdessen den Terroristen zugutekommen wird. Ayatollah Khamenei machte diese Bemerkungen am Dienstag bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der sich zusammen mit Putin in Teheran aufhält, um an einem dreigliedrigen Gipfel teilzunehmen, der darauf abzielt, zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im vom Krieg zerrütteten Syrien beizutragen. Das Oberhaupt bezeichnete die Frage der territorialen Integrität Syriens als sehr wichtig und hob hervor, der Kampf gegen den Terrorismus sei ein Muss, aber ein militärischer Einmarsch in Syrien wird den Terroristen zugutekommen und natürlich sind Terroristen nicht auf eine bestimmte Gruppe beschränkt. In Bezug auf den Aufruf des türkischen Präsidenten zur Zusammenarbeit Irans bei der Bekämpfung terroristischer Gruppen sagte das Oberhaupt, wir werden auf jeden Fall mit ihnen im Kampf gegen den Terror zusammenarbeiten. Er fügte hinzu, dass Iran die Sicherheit in der Türkei und ihren Grenzgebieten als seine eigene ansehe und forderte die Türkei auf, einen ähnlichen Ansatz gegenüber ihrem Nachbarn Syrien zu verfolgen. Während des Treffens, an dem auch der iranische Präsident Ebrahim Raisi teilnahm, betonte der türkische Führer die Bedeutung der Stärkung der Einheit unter den muslimischen Nationen und der Förderung der Solidarität zwischen Teheran und Ankara. Erdogan sagte, sein Land habe angesichts der Ungerechtigkeit gegenüber Iran nie geschwiegen und betonte, wie wichtig es sei, die bilateralen Beziehungen in allen Bereichen zu stärken. Der türkische Präsident wies darauf hin, dass Iran und die Türkei seit vielen Jahren gegen Terroristen kämpfen und sagte, sein Land verfolge eine klare Haltung zur territorialen Integrität Syriens und erwarte von der Regierung des arabischen Landes politische Ansätze. Iran. USA müssen überzogene Forderungen beiseite legen und endgültige Einigung zu erzielen. Irans Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, Die Vereinigten Staaten müssten ihre extravaganten Forderungen zurückstellen und stattdessen realistische Schritte unternehmen, um eine Einigung über die Wiederbelebung des Iran-Abkommens von 2015 zu erzielen. Amit Abdullahian machte die Bemerkungen am Montagabend in einem Telefongespräch mit dem außenpolitischen Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, und lobte die kontinuierlichen Bemühungen des hohen EU-Verantwortlichen und seines Stellvertreters Enrique Mora für die Wiederherstellung des Iran-Abkommens. Der iranische Spitzendiplomat betonte, dass Washington den ineffektiven Ansatz der Vergangenheit und die Sanktionen, die es als Teil der sogenannten Maximaldruckkampagne gegen Teheran verhängt hat, aufheben sollte. Es besteht kein Zweifel an der Entschlossenheit der Islamischen Republik Iran, ein gutes, starkes und dauerhaftes Abkommen zu erreichen, betonte Amir Abdullahian. An anderer Stelle in dem Telefongespräch ging der iranische Außenminister auf Teherans Herangehensweise an Ernährungs- und Energiesicherheit ein und wies auf das dreigliedrige Treffen zwischen den Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei in Teheran hin. Borrell seinerseits würdigte den positiven und ernsthaften Willen der iranischen Seite während der Gespräche zur Wiederbelebung des JCPOA und unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Vorschläge, um aus der Sackgasse herauszukommen. Der EU-Außenbeauftragte lobte auch die Initiativen Irans zur Überwindung der verbleibenden Hindernisse und Streitigkeiten, um eine endgültige Einigung zu erzielen, und betonte, dass er und Mora keine Mühen scheuen würden, um den Prozess durch Kommunikation und Konsultation mit allen Beteiligten zu erleichtern und zu beschleunigen. Barham Saleh, Iran ist effektiver Akteur in Regionen. Der irakische Präsident wies darauf hin, dass eine Einigung mit Iran erzielt werden sollte, und sagte, Iran ist einer der wichtigsten und effektivsten Akteure in der Region. Barham Saleh erläuterte bezüglich der Beziehungen seines Landes zu Iran, dass man neben den langen Grenzen zu Iran auch viele verschiedene gemeinsame kulturelle und soziale Interaktionen mit Iran sowie gemeinsame Sicherheitsinteressen habe. Er merkte an, der Aufbau guter Beziehungen zu Iran entspricht unseren vitalen Interessen. Wir wollen nicht in die Zeit von Saddam Hussein zurückkehren, als wir uns mit unseren Nachbarn im Krieg befanden. Des Weiteren sagte der irakische Präsident, dass man eine diplomatische Lösung und Sicherheitsvorkehrungen im Nahen Osten benötige, um aus der gegenwärtigen Sackgasse hinauszukommen, damit man sich mit dem Terrorismus befassen könne, der ein großes Problem für alle geschaffen habe. Barham Saleh erklärte, letztendlich sollten wir an einem Tisch sitzen und über die bestehenden Probleme sprechen. Wir haben Ölressourcen, aber gleichzeitig stehen wir vor sehr ernsten wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Wir brauchen eine Infrastruktur, die unsere Volkswirtschaften verbinden kann. Wir brauchen auch ein gemeinsames Handeln gegen den Klimawandel. Der Irak, Saudi-Arabien, Iran oder die Türkei allein können diese Dinge nicht leisten. Jemen. Ohne Erweiterung des Waffenstillstands ist seine Verlängerung nutzlos. Der Verkehrsminister der Regierung der Nationalen Rettung des Jemen betonte, dass der Waffenstillstand nur dazu diente, das Öl des Landes zu plündern und der Umfang dieses Waffenstillstands ausgeweitet werden sollte. Zwischen der Regierung der Nationalen Rettung des Jemen und der saudisch geführten Angreiferkoalition wurde auf Anregung der Vereinten Nationen ab dem 2. April 2022 ein zweimonatiger Waffenstillstand vereinbart und am 2. Juni um weitere zwei Monate verlängert. Dieser Waffenstillstand wurde von der saudisch geführten Aggressorenkoalition wiederholt verletzt. Nach Angaben der offiziellen Nachrichtenagentur des Jemen, Sabah, forderte Abdul Wahhab Yahya Ad-Dura, der Transportminister der Regierung der Nationalen Rettung des Jemen, am Montag, dass die Klauseln des Waffenstillstands mit der saudisch-emiratischen Angreiferkoalition überarbeitet werden sollten. Ad-Dura erklärte, dass die Aggressorenkoalition die Umsetzung der Bestimmungen des Waffenstillstands immer noch ignorierte und stellte fest, dass die Genehmigung kommerzieller Flüge zwischen Kairo und Sanaa, über die die amerikanische und die saudische Führung sprechen, nur dazu da sei, die öffentliche Meinung und die internationale Gemeinschaft zu täuschen. Er hob hervor, dass der Waffenstillstand die Freilassung von Gefangenen beinhalten sollte und dass die Flughäfen, Seehäfen und die Grenzübergänge sowie die Hauptrouten, darunter Aden, Ma'rib, Saleh und Taiz und andere Provinzen ohne Bedingungen wieder eröffnet werden sollten. Während er die Vereinten Nationen aufforderte, Container mit Gütern in den Häfen von Hodeidah einlaufen zu lassen, betonte Ad-Dura, dass was durch die Aggressorenkoalition in diesem Hafen zerstört worden sei, wieder aufgebaut werden müsse. Zusammenarbeit der Weißhelme mit Terroristen in Syrien. Der stellvertretende Leiter des russischen Koordinierungszentrums auf dem Luftwaffenstützpunkt Himeymim in der Provinz Latakia Im Nordwesten Syriens berichtete über die umfassende Zusammenarbeit der terroristischen Weißhelme mit den Terroristen von Tahrir al-Sham im Norden Syriens. Die sogenannten Weißhelme wurden im März 2013 in der Türkei mit finanzieller Hilfe der USA und Großbritanniens gebildet. Das Wirkungsgebiet dieser Gruppe ist in den von Terrorgruppen beherrschten Gebieten Syriens definiert. Sehr viele Dokumente, die von der syrischen Armee in den von Terroristen befreiten Gebieten dieses Landes entdeckt wurden, zeigen, dass die Elemente der terroristischen Weißhelme die Möglichkeiten für den Einsatz chemischer Waffen gegen syrische Zivilisten durch die Tahrir al-Sham-Terroristen bereitgestellt haben. Diese terroristische Gruppe hat auch mit Terroristen zusammengearbeitet, um Damaskus chemische Angriffe zu beschuldigen. Der stellvertretende Leiter des russischen Koordinierungszentrums auf dem Luftwaffenstützpunkt Meymim gab am Montag bekannt, dass Tahrir al-Sham-Terroristen Krankenwagen und Fahrzeuge mit dem Logo der Weißhelme bei Angriffen auf sichere Gebiete in den Außenbezirken der syrischen Provinzen Aleppo, Idlib und Latakia verwendet hätten. Zivilisten in Sievierodonetsk machen Ukraine für Zerstörung verantwortlich. Russische Streitkräfte haben die Kontrolle über die Überreste der Stadt Sievierodonetsk erlangt, während sie in die Donbass-Region der Ukraine vordringen, berichtete der Press-TV-Korrespondent vor Ort Johnny Miller. Sievierodonetsk, das bisher einige der heftigsten Zusammenstöße des Krieges erlebt hat, liegt größtenteils in Trümmern und ähnelt einem postapokalyptischen Ödland. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Zerstörung der Stadt verantwortlich. Augenzeugen geben jedoch hinterhältigen ukrainischen Streitkräften die Schuld an der Zerstörung. Die Ukraine hat hinterhältig gehandelt. Sie brachten eine Haubitze her, feuerten und verschwanden dann. Dann würde Russland zuschlagen und sie würden sagen, dass Russland Zivilisten bombardiert. Sie besetzten Kindergärten und feuerten von dort aus, sagte ein Anwohner Miller, der die vom Krieg zerrüttete Stadt besuchte. Ein anderer Anwohner sagte, ukrainische Truppen hätten lokale Häuser besetzt und Schüsse von dort aus abgefeuert. Sie ließen sie im Keller sitzen und übernahmen dann ihre Wohnungen. Sie stellten Mörser auf die Dächer und feuerten. Wir wissen nicht, was Russland getan hat. Wir haben sie erst gesehen, als wir zurückkamen. In der Zwischenzeit sagt Russland, dass die Kiewer Streitkräfte Raketen auf die Infrastruktur in den östlichen Gebieten schießen, aus denen sie fliehen. Während der Konflikt weiterhin in verschiedenen Teilen der Ukraine tobt, befahl Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu laut einer Erklärung des Ministeriums, Militäreinheiten zu intensivieren, um ukrainische Angriffe auf Gebiete in der Ostukraine und andere Gebiete unter russischer Kontrolle zu verhindern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 29 Grad, Mashhad 28 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Erste Station der Nahostreise des US-Präsidenten Joe Biden war Israel. Israel darf nicht ohne grünes Licht aus Washington gegen Iran militärisch losschlagen, aber bekommt weiterhin alle US-Unterstützung auf dem Weg in die Dauererpressung gegen Iran, sein friedliches Atomprogramm zurückzufahren, ohne dass Washington die illegale Iran-Blockade vollständig aufhebt. In unserem Interview sieht neue Mitte-Bundesvorsitzender Christoph Hörsel die USA im Vergleich zu China immer schwächer werden. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, es ist aber den israelischen Politikern offenbar nicht gelungen, Biden für alle ihre Ziele zu gewinnen. Wären sie darauf bestanden haben, Iran militärisch anzudrohen, hielt US-Präsident Diplomatie für den besten Weg im Umgang mit Iran. Also hier gab es auch Differenzen. Dazu höre ich gerne Ihre Meinung.
Ja, das ist ein ganz alter Punkt. Der ist aber nicht mal unter Donald Trump glatt gegangen. Das, unter Donald Trump gab es ja diese berühmte Geschichte, die ich immer wieder gern auch in unseren Austauschen hier anführe, dass damals der mit dem ja, schönen Spitzwort, Spitznamen Mad Dog, also verrückter Hund, ja, durchgeknallter Hund, bezeichnete General Mattis, ja, damals dabei war in dem Gespräch mit Netanyahu und Donald Trump. Und da sagte ja Netanyahu, die Israelis könnten noch mal ein bisschen den Iran angreifen, ganz alleine sozusagen, aber dann würden die Amerikaner an Bord kommen und dann wären sie ja sozusagen aus dem Schneider. Der Krieg hat dann ja schon angefangen, alles gut und jetzt hilft Amerika natürlich Israel. Da hat also der amerikanische General Mattis Netanyahu angebrüllt und hat gesagt, verstehen Sie, nein, nein heißt nein. Ja, und das ist also ohne jede Diplomatie einfach ein rüder Akt gewesen, um diesem wirklich extremen Netanyahu irgendwie zu zeigen, dass Amerika das auf keinen Fall machen würde. Und das ist jetzt in ruhiger Form hier wieder passiert. Aber ich kann nur warnen, ja, es gibt ja diese berühmten Zwischenstufen und Washington und Tel Aviv verstehen sich blendend darauf. Das sieht man an Syrien, nicht, dass also fast täglich bombardiert wird von der israelischen Luftwaffe und wo eben tatsächlich um Daraa herum, also an der südwestlichen Grenze Syriens, ein wachsender Distrikt des ständigen Mordens durch Mossad und CIA-Kräfte an solchen offiziellen und ehemals offiziellen Syrern, die also zum Teil eben als aufständische Kräfte zunächst sich gegen Assad gewandt hatten, wurden dann aber befriedet, auch mit starker russischer Einwirkung, die dafür extra Büros in der Region eröffnet haben, um diese eine Aussöhnung zwischen den Bevölkerungsteilen herbeizuführen. Und hier wird ständig hineingeschossen. Ich sehe fast jeden Tag irgendwelche Morde in dieser Region an solchen ehemaligen Kämpfern gegen Assad. Und das ist natürlich geeignet, um den Friedensprozess in Syrien dauerhaft zu stören. Das passiert jedenfalls in dieser Region und ist ein erklärtes, gemeinsam verabredetes CIA- und Mossad-Programm. Und das wirft ein Licht darauf, was eigentlich der Mossad tut. Ständig werden also irgendwelche hochrangigen iranischen offiziellen Wissenschaftler, aber eben zum Schluss auch jemand von den Revolutionsgarden in Teheran im täglichen Leben ermordet. Sobald die ein Auto besteigen, sind sie nicht mehr sicher, ob sie da lebend wieder rauskommen. Und das, finde ich, ist eine Art der Politik, die nicht akzeptabel ist im internationalen Geschehen, aber vollkommen selbstverständlich von den USA und Israel gemeinsam gegen Iran durchgeführt werden. Das heißt, wir haben jetzt klar durch die beiden Administrationen eine Abkehr von der kriegerischen Idee, also des großen militärischen Krieges. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dies überhaupt nur vermittelbar war, wenn es nicht wie ein radikaler Bruch aussehen sollte, indem man Israel auch freie Hand gegeben hat, mit kleineren Maßnahmen sozusagen die Ziele durchzusetzen, die man da durchsetzen möchte. Und das ist eine extrem enge Allianz, in der die USA elektronische Hilfe leisten. Auch da können wir ganz sicher sein, weil wir das jetzt in der Ukraine sehen, wo es offener ist als eben im amerikanisch-israelischen Geschehen, die ihre Überlegenheit am Satellitenhimmel sozusagen ausspielen, den Iran vollkommen ausspionieren, soweit das irgendwie möglich ist, um eben diese Morde auch mit ermöglichen zu helfen. Das ist eine ganz ungute Entwicklung. Darüber wird gar nicht gesprochen auch. Und das läuft auch vollkommen parallel mit dem Ausschalten sozusagen eines israelischen Alleingangs gegen den Iran, der dann tatsächlich die USA unter Druck setzen könnte, hier einzugreifen. Obwohl ich denke, in meiner politischen Einschätzung, dass tatsächlich, sollte irgendjemand verrückt ist, in Israel tatsächlich militärisch gegen den Iran kriegerisch losschlagen, dass an dieser Stelle Amerika sich vermutlich nicht dazu hinreißen ließe, das zu unterstützen, sondern man würde Israel wieder einfangen und diesen Krieg sozusagen auslaufen lassen. Aber das sind alles Spekulationen, das ist meine Sicht, dass Amerika da nicht einsteigen will. Und natürlich müssen wir eben wissen, im Moment sind die, wie soll man sagen, Zeichen ja nicht auf Krieg gestellt, auch nicht gegen Russland, sondern es geht ums Ausbluten, ums Schwächen. Das ist eine sozusagen Kriegsvorbereitungsstrategie, sodass ein geschwächter Gegner dann vielleicht später in einen Krieg verwickelt werden kann. Und diese Option hält sich Washington ständig offen, sowohl gegen Russland als auch gegen Iran. Das ist interessant und da müssen wir wachsam sein. Also tatsächlich in der Wertung positiv zu sehen, jawohl, ein direkter militärischer Schlag Israels gegen Iran, das steht jetzt nicht zu befürchten. Aber alles andere schon, nicht? Das ist eben das Aber an der Sache.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich der Geburt von Imam Kasim, Friede sei mit ihm. Bleiben Sie dran!
Jährt sich der Tag, an dem Imam Musa Kasim alaihi salam, einer der Edlen aus der Nachkommenschaft des Propheten des Islam, auf die Welt kam. Zu diesem Anlass gratulieren wir allen Muslimen der Welt und widmen diesen Auserwählten einen Sonderbeitrag. Es ist ein Segen Gottes, dass er den Menschen Wegweiser und Führer mitgibt. Diese nehmen alle Übel auf sich, nur um die anderen in die richtige Bahn zu lenken. Sie sind der Steuermann des Schiffes, das die Gläubigen an das sichere Ufer bringt. Wir danken Gott, dass es Vorbilder für uns gibt wie sie. Imam Qasim kam 128 nach der Hijra nach dem Mondkalender, das heißt circa Mitte 8. Jahrhundert nach Christus, in der Nähe von Medina auf der Welt. Als sein Vater Imam Sadr alaihi salam den Märtyrertod fand, übernahm er mit 20 Jahren die Aufgabe, die Muslime geistig anzuführen. 35 Jahre lang hatte er dieses Amt, das Imamat, inne. Es war eine Zeit mit viel Auf und Ab. Die Abbasiden-Kalifen übten Druck und Gewalt aus. Jeder dieser Kalifen, der an die Macht kam, behandelte den Imam schlecht. Harun al-Rashid, der berüchtigste von ihnen, sperrte Imam Qasim lange Jahre ein. In einer Gesellschaft, die von verdorbenen und korrupten Leuten regiert wird, kann natürlich jemand wie Imam Qasim nicht schweigen. Imam Qasim ging auf verschiedene Weise gegen die Abbasidenherrscher vor. Er stellte ihre Rechtmäßigkeit in Frage, indem er ihnen seine Mitarbeit verweigerte und indem er auch den anderen riet, nicht mit diesen Despoten zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel forderte er Ziyad ibn Abi Salame, der für einen Abbasiden-Kalifen arbeitete, auf, dies nicht mehr zu tun. Ziyad sagte, ich habe eine Familie und arbeite für den Regierungsapparat, weil ich das Geld brauche. Aber Imam Qasim sagte ihm, es ist besser, dass der Mensch stirbt, als dass er für die Unterdrücker arbeitet. Imam Qasim tadelte auch die Gelehrten und Geistlichen, die sich in den Dienst der Abbasiden-Kalifen gestellt hatten, und erinnerte sie an folgendes überliefertes Prophetenwort: Solange die Religionsgelehrten sich nicht an das Weltliche verkauft haben, sind die Treuhänder der Propheten. Man fragte den Propheten, wann verkaufen sie sich denn an das Weltliche? Der Prophet antwortete, wenn sie sich unterdrückerischen Herrschern beugen, dann nimmt euch euer Religion zuliebe vor ihnen in Acht. Zur Zeit des Imam waren neue Sekten entstanden und es kam zu theologischen Meinungsverschiedenheiten, was die Feinde der Religion ausnutzten. Imam Qasim verteidigte den wahren Islam gegenüber abwegigen Ansichten und Anzweiflungen. Er arbeitete unbeirrt an der Verbreitung der ursprünglichen Lehre des Propheten Muhammad Salawatullah alai und setzte auf diese Weise die wissenschaftliche Bewegung seines Vaters, Imam Sadr alaihi salam, fort. Imam Qasim konzentrierte seine Aktivitäten auf die Verbreitung von Wissen und Ausbildung von Schülern. Natürlich war es ein großes Hindernis, dass er immer wieder gefangen genommen und eingesperrt wurde. Dennoch hat er eine größere Zahl von Schülern ausbilden können und Sheikh Tusi nennt in seinem Buch Rejal die Namen von 270 Personen, die Schüler und Überlieferer Imam Qasims waren. Ibn Hajar Heimani, ein sunnitischer Gelehrter, schreibt ebenso, Musa Qasim war Erbe des Wissens seines Vaters und besaß hohe Tugende. Wegen seines Großmuts und seiner Geduld und Selbstbeherrschung in Zorn wurde er Qasim genannt. Zu seinen Lebzeiten konnte sich keiner hinsichtlich der göttlichen Erkenntnis, seines Wissens und seiner Großherzigkeit mit ihm messen.
Es war ein Festtag und der Abbasiden-Kalif Mansur lud Imam Qasim an den Regierungssitz ein, damit er die Glückwünsche des Volkes erwidert. Imam Qasim wusste, dass Mansur ein Heuchler war und wollte daher die Einladung nicht folgen. Der Abbasiden-Kalif holte ihn unter Zwang an seinen Hof. Viele kamen und brachten Geschenke für den Imam mit. Damit hatte Mansur nicht gerechnet. Er bereute schnell, den Imam eingeladen zu haben. Mit eigenen Händen hatte er der Bevölkerung die Gelegenheit gegeben, sich mit ihrem Imam zu treffen und ihm ihre Sympathie zu zeigen. Da trat wieder einer heran und sagte zu Imam Qasim, »O Enkel der Gesandten Gottes, ich habe kein Geschenk für dich bereitstellen können, denn ich bin selber bedürftig. Aber ich habe mir vorgenommen, ein Gedicht vorzutragen und dir zu schenken. Mein lieber Vater hat es über deinen Vorfahren Imam Hussein a.s. und das Leid, das ihm widerfahren ist, geschrieben. Dann begann er das Gedicht zu Ehren Imam Husseins a.s. und seines Aufstandes zu Kerbala vorzutragen. Als es zu Ende war, sagte Imam Qasim, »Gott schicke dir seinen Segen. Ich nehme dein Geschenk gerne an.« Und dann belohnte er diesen Mann, indem er alle Geschenke, die er erhalten hatte, an ihn weiter verschenkte. Imam Reza alaihis salam sagt über seinen Vater, »Mein Vater war für seine Weitsicht und Klugheit bekannt, aber manchmal beriet er sich sogar mit denen, die in seinem Dienst standen. Einmal fragte jemanden meinen Vater, »Berätst du dich mit deinen Dienern?« Und mein Vater antwortete, es kommt oft vor, dass Gott die Lösung eines Problems einem dieser Diener in den Mund legt. Das Verhalten Imam Qasims zeigt, wie bescheiden er auch gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft war. Für alle Edlen aus dem Hause des Propheten war Besitz ein Mittel, um anderen eine Freude zu machen und ihre Probleme zu lösen. Imam Qasim verdiente sich seinen Unterhalt mit Landwirtschaft und mit dem Erlös half er den Bedürftigen. Er half jedem, der bei ihm anklopfte, ob er nun seelisch oder material Beistand brauchte. Imam Qasims Großherzigkeit wurde von Gott mit seinem Segen belohnt. Imam Qasim sagt, Güte und Freundschaft machen das Leben schön, festigen die Beziehungen, lassen Hoffnung in die Herzen einkehren und erwärmen das gemeinschaftliche Leben. Nach erneutem Glückwunsch zum Jahrestag der Geburt Imam Qasims schließen wir mit einem Wort von ihm, nämlich folgenden. Wer sein Leben, und wenn auch nur für eine Stunde lang, vergeudet hat, trägt Schaden davon.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ehsan Fadai mit dem Titel Dilbastegi Ha, das heißt Die Begierden.
Sereşke değildir Allah'ın Zekotra mıydır Allah'ın Zeçeşmeden beren eşke beren çekildir Allah'ın Ve berge boğze baran der Ebre değildir Allah'ın دریای خروشان خاطری آشفت تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر غم دل بستگی ها را به غم دل بسته می دانم دلا شکستگی ها را دل شکسته می دانم
کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم نه به جا شوق دویدن نه به جان تا برسیدن نرسیدن به امیدی نه امیدی برسیدن غم دل بستگی ها را به من دل بست می داند دل شکستگی ها را دل شکست می داند کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه به من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Israel Papiertiger. Weiterhin guten Empfang.
To France, yesterday's attacks on other
countries. Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Im Mai 2021 startete das israelische Regime eine Reihe von Luftangriffen auf Wohnhochhäuser im Gazastreifen, mit der Absicht, die Palästinenser zur Unterwerfung einzuschüchtern. Aber die Palästinenser reagierten nicht so, wie die Israelis es erhofft hatten. Sie gaben den Widerstand nicht auf. Stattdessen zeigten sie während des Konflikts eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und versetzten dem Regime mit selbstgebauten Raketen schwere Schläge. Die von Gaza abgefeuerten Raketen konnten Israels viel gepriesene eiserne Kuppel umgehen. Eine herausragende Leistung für die Achse des Widerstands und ebenso eine peinliche Niederlage für das Regime. Die Angriffe waren präzise und zielten auf Polizei- und Militärzentren ab, mit dem klaren Ziel, Israels falsches Gefühl für militärische und sicherheitstechnische Fähigkeiten zu erschüchtern. Fawzi Bahoum, Sprecher der Hamas. Heute haben die Qassam-Brigaden und der palästinensische Widerstand die Schlacht um das Schwert von Jerusalem in eine neue, fortgeschrittene und schnelle Phase geführt, als sie die neue Waffe Ayash 250 einführten, eine Rakete, die vom Gazastreifen auf dem Flughafen Ramon abgefeuert wurde, der ein souveränes Wahrzeichen und das zweitwichtigste des zionistischen Regimes ist. Das bedeutet, dass das gesamte zionistische Regime mit all ihren Flughäfen und Institutionen in Reichweite der Widerstandsraketen geraten ist. Die Israelis drohten dann mit einer Landinvasion, um den Widerstand zu zerschlagen, aber es kam nie dazu. Die israelischen Soldaten wurde gesagt, dass sie im Gaza-Sumpf vom Jäger zur Beute werden würden. Mit den Worten der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Laila Al-Aryan: Im Laufe der Jahre haben die Palästinenser ihren Kampf gegen die kolonialistische Siedlernatur ihrer Invasoren verinnerlicht. Sie wissen, dass die zionistische Bewegung und ihr aggressiver Staat vor ihrer totalen Vernichtung nicht Halt machen werden. Israels Sicherheits- und Militärkreise sind jetzt in ständiger Panik, da sie befürchten, dass die Hamas und andere Widerstandsgruppen erneut versuchen könnten, die Al-Aqsa-Moschee und Al-Quds sowie das Jenin-Lager im Westjordanland zu verteidigen, die als Hauptstadt des Widerstands gilt. Das Regime hat es insbesondere in den letzten Jahren versäumt, sich vor überraschenden Vergeltungsangriffen dieser Widerstandsgruppen zu schützen. Mahmoud Al-Baik, Mitglied der Hamas. Das palästinensische Volk wird sich bis zum Ende dieser Besatzung wehren und versucht, Kraft für den Befreiungskampf zu sammeln. Und der zionistische Feind muss Pläne für den Rückzug und den Abgang vorbereiten, weil sie kommen. Israels kritische Zentren, nämlich Al-Quds, Haifa und Tel Aviv, sind von Raketen der Widerstandsgruppen leicht zu erreichen, zu der neben verschiedenen Widerstandsgruppen innerhalb Palästinas, die Ansarullah im Jemen, Hezbollah im Libanon und Hashd al-Shaabi oder die Volksmobilmachungseinheiten des Irak gehören.
Over 4000 rockets have been fired by the Hamas into Israel.
Mickey Rosenfeld, Sprecher der israelischen Polizei. Über 4000 Raketen wurden von der Hamas auf Israel abgefeuert. Die israelische Nationalpolizei reagiert weiterhin auf diese Raketen, die die Städte Ashkelon und Ashdod trafen. Hunderte von Raketen sind eingeschlagen und im Moment ist direkt hinter mir eine kleine Menge dieser vielen Raketen. Und während wir hier sprechen, werden in dem Gebiet weiterhin erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Alle diese Gruppen konnten in den letzten Jahren erfolgreiche militärische Erfolgsbilanzen vorweisen. Zum Beispiel hat Jemens Ansarullah die von Saudi-Arabien geführte Aggressionskoalition mit ihren selbstgebauten Raketen und Drohnen fast besiegt. Yahya Sari, Sprecher der Ansarullah. Die Operation hat ihre Ziele mit Gottes Hilfe erfolgreich erreicht. Die jemenitischen Streitkräfte betonen, dass der feindliche Zwergstaat der Emirate unsicher bleiben wird, solange die israelischen Stellvertreter weiterhin unser Volk und unser geliebtes Land angreifen. Die im vergangenen Jahr vom Islamischen Dschihad Palästinas durchgeführten Operation Al-Quds-Schwert gilt als Erfolgsgeschichte des palästinensischen Widerstands. Überdies verfügt die Hisbollah über etwa 2000 fortschrittliche unbemannte Luftfahrzeuge sowie tausende von Präzisionsraketen. In den letzten Jahren hat Israel versucht, ernsthafte militärische Konfrontationen mit dieser libanesischen Widerstandsgruppe zu vermeiden. Hassan Nasrallah, Hisbollah-Vorsitzender. Ich möchte Israel sagen, dass ihr Kampf zwischen den Kriegen zu hervorragenden Ergebnissen für uns geführt hat und sie eine Niederlage erlitten. Ihr werdet nicht siegen. Ich kann verkünden, dass wir seit vielen Jahren in der Lage sind, unsere Raketen, von denen wir Tausende haben, in Zusammenarbeit mit unseren Brüdern und in Zusammenarbeit mit Experten aus der Islamischen Republik Iran in präzise Raketen umzuwandeln. Wir haben vor Jahren damit begonnen, unsere Raketen in präzise Raketen zu verwandeln, und wir müssen keine Raketen aus Iran importieren.
وحولنا عدد كبير من صواريخنا إلى صواريخ دقيقة
Jahrzehnte nach seiner Gründung steht das israelische Regime nun vor ernsthaften existenziellen Problemen. Der Mangel an strategischer Tiefe des Regimes beispielsweise wird weithin als Tel Avivs Achillesferse angesehen. In der Militärliteratur bezieht sich strategische Tiefe auf die Entfernungen zwischen den Frontlinien und den industriellen Kerngebieten, Hauptstädten und anderen wichtigen Bevölkerungs- oder Militärproduktionszentren. Israels strategische Tiefe wird auf 17 Kilometer vom Zentrum, 7 Kilometer vom Norden und 10 Kilometer vom Süden geschätzt. Zwischen 80% und 90% der Einwohner der besetzten Gebiete leben in einem Gebiet nur 120 Kilometer vor der Küste von Haifa und Ashdod entfernt. Solch ein Mangel an strategischer Tiefe bringt Israel in eine schwierige Lage und im Falle eines totalen Krieges wird das Regime mit verheerenden Folgen wie der großflächigen Zerstörung strategischer Einrichtungen in einer kurzen Zeit konfrontiert sein. General Hossein Salami, Kommandant der iranischen Revolutionsgarden. Die Kapazität, das Regime Israels auszulöschen und zum Zusammenbruch zu zwingen, hat sich auch auf Boden gebildet. Dem zionistischen Regime fehlt eine defensive strategische Tiefe, da es in einigen Bereichen nur 14 bis 24 Kilometer breit ist. Also kann eine Bodenoffensive ihr das Rückgrat brechen. Inzwischen ist die israelische Armee bereits ins Chaos gerutscht. Viele ultraorthodoxe oder karidische Juden sowie solche, die aus Äthiopien kommen, entgehen dem Militärdienst. Die meisten von ihnen kehren nie wieder in Militärgarnisonen zurück. Andererseits sind nur 50% der jungen Israelis bereit, für den Militärdienst zur Armee zu gehen. Dies hat zur Personalkrise in der Armee beigetragen. Avraham Friedmann, ein ultraorthodoxer Jude. Wir sind gegen die Armee, weil die Armee nicht zur Lebensweise der Charedim passt, nämlich schlicht und einfach. Der Staat passt nicht zum Charedim-Volk. Die Charedim glauben nicht an den Staat und deshalb können sie nicht der Armee beitreten. Gleichzeitig ist die israelische Armee mit steigenden Selbstmordraten, Drogenabhängigkeit und sexuellem Missbrauch unter Soldaten und Soldatinnen konfrontiert. Da immer mehr Menschen mit der Widerstandsbewegung sympathisieren, wird Israel auf der internationalen Bühne schwächer. Dies ist mit der Entscheidung des ISTGH, mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen während der Operation Protective Edge im Jahr 2014 zu untersuchen, überdeutlich geworden.
I said that these are events that we are looking at very seriously. We are monitoring.
Fatou Bensouda, Internationaler Strafgerichtshof. Ich sage, dass dies Ereignisse sind, die wir sehr ernst nehmen. Wir beobachten sie auch sehr genau und ich erinnere daran, dass die Untersuchung eingeleitet wurde und die Entwicklung dieser Ereignisse auch etwas sein könnte, das wir im Laufe unserer Untersuchungen bezüglich des israelisch-palästinensischen Konflikts ermitteln. Ich denke, dies dient nur dazu, die Menschen zu warnen, den Konflikt nicht zu eskalieren, vorsichtig zu sein und Maßnahmen zu vermeiden, die zur Begehung von Verbrechen im Rahmen des römischen Statuts führen. Nicht zuletzt hat der relative Abzug der USA aus der Region zur Konfrontation mit China und ihrem sogenannten drohenden Aufstieg das israelische Regime einsamer denn je gemacht und Tel Aviv in die Defensive gedrängt, wenn nicht sogar an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.